gibt so viele Beispiele, bei denen unabhängige Strukturen von etablierter Major Power profitieren können und andersrum aber eben auch die eher starren Major-Konstrukte daran gut tun, mit unabhängigen, agilen Zellen zu kooperieren, die irgendwie kleiner sind, wo es irgendwie nicht so viel Policy gibt und so weiter.
Ich dürfte so etwa 13 gewesen sein, als mir zum ersten Mal gebrannte CDs von Bands in die Hände gefallen sind, die sich abseits des Radio, Bravo, Viva Mainstreams bewegt haben. Keine 6 Monate später war mein Weltbild um eine beinharte Überzeugung reicher. Indie-Labels sind hui, Major-Labels sind pfui. Indies gegen Majors, das war das Duell Kunst gegen Kommerz. Szene-Kneipe gegen Büro-Tempel, Molotow gegen O2 World, illegaler Rave gegen Autogrammstunde im Einkaufszentrum.
Ja, all das sind natürlich altbackene, hemmungslos überspitzte und von der Realität längst überholte Klischees, die dringend mal untersucht gehören. Unter anderem das wollen wir in dieser Episode tun. Wie viel Wahrheit ist dran an der Erzählung vom Indie-Label, Verlag und Vertrieb als gute Seele der ansonsten minutiös durchkommerzialisierten Musikindustrie? Was bedeutet Indie in 2025 überhaupt? Und wo verlaufen heutzutage die Trennlinien zwischen Independent- und Major-Sektor? Sind Indie-Label und Indie-Verlagswesen in Zeiten der globalen Marktmonopole, Spotify-Playlisten und TikTok-Hypes überhaupt noch gangbare, tragfähige und rentable Business-Wege? Und wie können innovative Indie-Modelle der Zukunft aussehen? Welche Rolle spielen Förderungen, Initiativen und Netzwerke?
Viele Aspekte also, denen wir uns nähern wollen in dieser 12. Episode von Reeperbahn Festival Deep Dive, dem Podcast aus der Musikbranche für die Musikbranche. Ich bin Alex Barbian, mir gegenüber sitzt wie immer die großartige Lina Burghausen. Natürlich haben wir auch wieder tolle Gäste mit schwergewichtiger Expertise an Bord. Wir haben uns mit Anton Teichmann von Mansions and Millions, Feline Moje von ATM und Alexander Völl von 4Music und Block Opera unterhalten. Zusätzlich fließen in diese Episode erstmals kurze Ausschnitte aus dem Thema Takt-Podcast von Tobias Wilinski ein. Dankenswerterweise durften wir O-Töne aus seinen sehr empfehlenswerten Interviews mit Sydney Christensen von Kill Rockstars und Anna Groß von Springstoff recyceln.
Gewissermaßen ist diese 12. Episode ein Äquivalent zu unserer Folge 6. Viel Macht in wenigen Händen, wie monopolisiert ist die Musikbranche, die wir im April veröffentlicht haben. Im Gegensatz zu damals soll der Fokus diesmal nicht auf den größten, sondern auf den mittelgroßen bis kleinen Playern der Branche liegen. Und auf den vielgestaltigen Grauzonen zwischen Indie- und Major-Sektor, in denen sich große und kleine Player überschneiden, committen und befruchten natürlich auch. Wir zeichnen diese Episode am 9. Juli 2025 auf. Unsere zentralen Quellen haben wir, wie immer, in den Shownotes verlinkt.
Bevor wir ins Jetzt oder gar in die Zukunft der Independent-Branche blicken, wollen wir zumindest einen flüchtigen Blick in die Geschichtsbücher werfen, auch um deutlich zu machen, was im ursprünglichen Sinne überhaupt hinter dem großen, unfassbar verwässerten Begriff Indie steht. Independent-Labels, Verlage und Vertriebsmodelle sind tatsächlich so alt wie das Schallplattengeschäft selbst. Schon in den 1940er Jahren gab es in den USA um die 400 Independent-Labels. Der Mythos des Indie-Labels als radikaler Gegenentwurf zu den großen, international agierenden Major-Kraken hat sich allerdings erst mit dem Aufkommen des Punkrock und Hardcore ab den späten 70er Jahren so richtig etabliert. In UK schossen damals Indie-Labels wie Rough Trade oder Factory aus dem Boden. In den USA etablierten sich wenig später geschichtsträchtige Häuser wie IRS oder SST.
Ja, besagte Labels förderten Acts wie Joy Division, The Smiths, REM oder Sonic Youth. Sie prägten die Musikkultur mit DIY-Attitüde, die zugleich nach Experiment, Nische und Improvisation roch. Sie finanzierten ihre Studio- und Vertriebskosten mit knappen Budgets selbst. Sie scharten eine eigene alternative Medienszene um sich und sie sorgten im Laufe der 80er Jahre ganz nebenbei dafür, dass Indie plötzlich auch als Musikgenre verstanden wurde. Nur zur Klarstellung, wir sprechen nicht über die Musikrichtung Indie, wenn wir hier heute über Indie-Labels oder Verlage sprechen, sondern über genreübergreifende Modelle der Musikveröffentlichung und Verbreitung.
Nach klassischer Definition sind Indies kleinere Firmen, die von einem überschaubaren Kreis an Menschen, Einzelpersonen oder KünstlerInnen in Doppelfunktion geführt werden und finanziell wie kreativ rundum autark agieren. Bedeutet, Indie-Player sind Indie-Player, wenn sie unabhängig von der Universal Music Group, der Warner Music Group und Sony Music Entertainment, eben der Majors und ihrer Tochterfirmen Columbia, Motown, Atlantic und so weiter agieren. Im Gegensatz zu den global agierenden, von Shareholdern, ökonomischen Kennzahlen und maximaler Skalierung getriebenen großen Häuser verstehen sich die Indies, das ist zumindest die romantische Ursprungsidee, mehr als kulturelle und gesellschaftliche, die kreative Freiheit fördernde Akteure, denn als profitable Wirtschaftsbetriebe. Indies versuchen traditionell Nischen zu besetzen, die rein wirtschaftlich für die Majors uninteressant sind. Ihr Vernetzungsgrad in den Mainstream kann in der Regel nicht mit dem der Majors mithalten. Dafür sind Indies in der Regel wesentlich enger an die jeweiligen Subszenen und Kulturen angeschlossen, aus denen sie hervorgegangen sind.
Ja, Artists, die ihre Musik an der Seite von Indie-Labels, Verlagen und Vertrieben veröffentlichen, müssen in der Regel mit deutlich geringeren Budgets zurechtkommen als bei Major-Labels. Statt da jetzt dicke Vorschüsse einzustreichen, partizipieren viele erst nach Veröffentlichung ihrer Musik an sogenannten Profit-Split-Deals. Dabei werden die erzielten Gewinne zwischen KünstlerInnen und Indie-Label üblicherweise nach einem 50-50-Schlüssel aufgeteilt. Side note an dieser Stelle, in den letzten, sagen wir, roundabout 10 Jahren haben sich die Vertragsstrukturen da gerade bei größeren Indies in einigen Fällen doch sehr an Major-Verträge angeglichen. Also Verträge, in denen Artists nur noch 20% oder 30% Share haben, dafür aber durchaus auch kleine Vorschüsse gezahlt werden, die sind durchaus üblich. In den meisten, aber auch hier nicht in allen Fällen, behalten Artists die Rechte am eigenen musikalischen Werk, wenn sie bei einem Indie-Label unterschreiben. Die meisten Major-Deals sehen das gegenteilige Modell davor. Auch Exklusivitäten und die Länge der Vertragslaufzeiten oder inwiefern es Optionen im Vertrag gibt, also inwiefern ein Label ein Vorrecht hat auf Folgereleases eines Artists, das sind so Aspekte, die bei Indies in der Regel weniger streng geregelt sind als bei Majors. Der VOT begreift eine faire und transparente Beziehung zwischen KünstlerInnen und ihren PartnerInnen, laut seiner Definition, als Grundvoraussetzung eines unabhängigen Musikunternehmens. Ein weiterer Punkt, der in der ewig währenden Indie- oder Major-Debatte stets erwähnt wird: Indies haben in der Regel kleinere Artist-Kader, was im besten Fall eine direktere, persönlichere, auch flexiblere Zusammenarbeit und Kommunikation ermöglicht.
Das durch Crow berühmt gewordene Indie-Label Chimperator Productions wirbt auf seiner Website mit dem Slogan Label Talentschmiede Freundeskreis. Das bringt auf den Punkt, was vielen Menschen, mich inbegriffen, durch den Kopf schießt, wenn der Begriff Indie-Label durch den Raum flattert. Indies stehen für Handschlag-Deals, für Community, für Untergrund-Charme, oft auch für Geschmackssicherheit. Sie sind Impulsgeber, Trüffelschweine, AvantgardistInnen. Mit diesem Bild von der Indie-Landschaft ist auch Anton Teichmann aufgewachsen. Er hat vor 10 Jahren sein eigenes Label Mansions and Millions gegründet, das bei den VOT Indie Awards 2020 als Label des Jahres ausgezeichnet wurde.
Ich bin in Ost-Berlin aufgewachsen und ich bin auch ab dem Moment, wo ich angefangen habe, auf Konzerte lokaler Bands zu gehen und auch selber mit meiner Band damals Konzerte gespielt habe, gab es so ein Label in diesem ganzen Umfeld, das so ein bisschen über allem stürzte. Das war das Label Symbus, das gibt's immer noch. Und die waren sehr, sehr, sehr lokal verwurzelt. Und das fand ich einfach total spannend, dass sie da so eine Community aufgebaut haben mit so einem DIY-Gedanken, musikalisch ziemlich abseitig. Das fand ich schon von Anfang an irgendwie total spannend und habe auch immer so ein bisschen da hochgeschaut auf die. Und auch was aber so meine Geschmacksbildung anging, musikalisch waren Labels für mich irgendwie schon immer sehr wichtig. Also zum einen auch aus so einem, in so einem Punk-Hardcore-Kontext waren Labels irgendwie schon total wichtig. Also so Labels wie SST, Discord, Abolition, Gravity Records und diese ganzen 3-1-G dann später auch, waren für mich total wichtig, wo ich dann wirklich so durch die Kataloge gegangen bin und mir angeguckt habe, was haben denn diese Labels, von denen ich ein paar Bands sowieso schon gut finde, was haben die denn noch so veröffentlicht? Und gerade auch bei diesen Labels, die ich genannt habe, war diese ganze Ethik auch total wichtig. Dieser Aspekt von, wir stellen uns ein bisschen auch gegen das System, gegen die Art und Weise, wie die Musikindustrie als Ganzes funktioniert. Und den Gedanken fand ich von Anfang an irgendwie total spannend.
Dass das Dasein als Indie-Akteur in der Regel oft eher Selbstausbeutung und Idealismus als Mansions and Millions bedeutet, hat Anton im Laufe der Jahre natürlich auch immer wieder festgestellt. Ein Indie-Label zu betreiben war mit Sicherheit auch schon mal leichter als heute. Das sieht nicht nur, aber eben auch Anton Teichmann so.
Also ich fand das schon beeindruckend, wie so ein Label wie jetzt, sage ich mal, Discord Records aus den 80ern und 90ern mit einem total starken DIY-Gedanken, die wirklich alles, fast alles selber gemacht haben, so eine Reichweite, so einen Erfolg erzielen könnten. Also die haben ja hunderttausende Platten, glaube ich, verkauft. Da bin ich manchmal so ein bisschen neidisch, auch weil es einfach viel weniger Musik gab damals als jetzt. Aber hat alles Vor- und Nachteile. Alles ist immer so ein bisschen schwieriger. Ich glaube, heutzutage ist es leichter, sich diese ganzen Sachen anzueignen. Also man kann ja wirklich überall lernen, wie veröffentlicht man Musik, wie lädt man das hoch. Also die technischen Mittel sind natürlich ganz andere als jetzt im Jahr 1995. Aber ich glaube schon, dass es ein bisschen leichter war im Hinblick darauf, dass es Leuten schon noch klar war, dass Musik einfach einen Wert hat. Dass Musik, dass Kunst Geld kostet, auch um das zu konsumieren, weil eben auch die Herstellung wahnsinnig viel Geld kostet. Und dieser Gedanke ist durch so einen Mentalitätswandel, glaube ich, nicht mehr ganz so stark, dass die Leute sich schwer damit tun, ja, Geld auszugeben für Musik, für Konzerte und so weiter. Das merke ich so ein bisschen, das finde ich sehr schade. Und ja, die Konkurrenz ist heutzutage einfach viel, viel, viel höher und man weiß eben auch gar nicht mehr, was Erfolg hat und warum, weil der Algorithmus so viel bestimmt, aber wir nicht wissen, wie so ein Algorithmus funktioniert. Also früher war das schon, glaube ich, möglich. Man hat ein Album professionell aufgenommen, zwar vielleicht ein bisschen kostspieliger, komplizierter als heute, aber dann hat man eben so PR engagiert und hat Touren gespielt und dann war eigentlich klar, das kriegen dann schon Leute mit. Und heute kann man all diese Dinge machen und man weiß einfach nicht, ob es Leute erreicht oder nicht. Und das finde ich irgendwie sehr frustrierend und sehr schade, dass einfach die Faktoren, die so einen Erfolg ausmachen, ganz andere sind als früher.
Ja, damit sind wir letztlich schon im Jetzt angekommen und bei der Beantwortung der Frage, welche zeitgeistlichen Branchenentwicklungen den Indie-Playern das Leben erschweren. Über die wohl einschneidendste Veränderung, die die Musikbranche in den vergangenen 15 Jahren erlebt hat, haben wir hier bei Deep Dive schon häufig gesprochen. Die Spotify-isierung, nenne ich es mal. In 2024 wurden 84% der deutschen Musikindustrieumsätze über das Streaming und digitale Anbieter generiert und nur noch 16% über physische Tonträger. Bekanntlich war es traditionell das Geschäft mit physischen Tonträgern, das die Indies über viele Jahre am Leben gehalten hat. Besonders die CD war in ihren goldenen Jahren ein sehr Indie-Label-freundliches Medium, weil sie leicht ist, wenig Lagerplatz in Beschlag nimmt und trotz halbwegs guter Qualität eine hohe Gewinnmarge garantiert. Heute werfen die marktführenden Streaming-Plattformen oft nur Bruchteile von Cents pro Stream ab. Und gerade für Nischenartists und Labels ist das natürlich ein besonders großes Problem, weil wer früher 10.000 treue HörerInnen hatte, hat überspitzt formuliert an die 10.000 CDs oder Schallplatten verkauft. Die bringen natürlich deutlich mehr Geld ein als 10.000 monatliche HörerInnen auf Spotify.
Ja klar, die Spotifyisierung hat die Indie-Branche aber noch aus einem anderen Grund ins Wanken gebracht. Als die Streaming-Plattformen vor einigen Jahren ins Zentrum der Musikwelt gerückt sind, waren sich Teile der Branche einig. KünstlerInnen werden in Zukunft gar keine Labels und erst recht keine finanzschwachen Indies mehr brauchen. Seit dem Aufstieg von TikTok und Instagram passiert es immer wieder, dass Musik viral geht, bevor überhaupt ein Label im Spiel ist. Kleine Artists können ihre Musik über Online-Plattformen und Do-it-yourself-Vertriebstools à la DistroKid, Bandcamp oder Substack in Umlauf bringen. Und viele tun das ohne Label-Support ja auch sehr erfolgreich. Physische Pressungen sind also optional geworden. Parallel dazu sind noch zwei weitere Säulen ins Wanken geraten, die den Indie-Sektor jahrzehntelang getragen haben. Zum einen das Live-Geschäft und damit der Ort, an dem Indie-Kultur gelebt wird und sich Indie-Artists beweisen können. Wir erinnern uns an Episode 9. Die VeranstalterInnenseitige Risikobereitschaft, verhältnismäßig kleinen Bands Bühnen zu bieten, sinkt mit jeder großen Krise unserer Zeit ein Stück weiter.
Ja, und ebenfalls nicht im Sinne der Indies ist ja auch das Sterben klassischer Szenemedien, das wir uns in Episode 5 sehr ausführlich angeschaut haben. Früher wurden CDs in die Redaktionen der Szenepresse verschickt, um möglichst gute Rezensionen anzufachen. Die konnten dann auch ein echtes Erfolgssprungbrett sein für Artists. Doch mit den Jahren hat die Musikmedienlandschaft zunehmend an Breite und natürlich auch an Bedeutung verloren. Wer heute Aufmerksamkeit erzeugen will, muss auf vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Und das ist für kleinere Teams logischerweise schwieriger als für große.
Damit Indies auch in 2025 Zulauf bekommen, müssen sie echte spürbare Vorteile bieten, ihren Mehrwert demonstrieren. Ob durch kuratorische Qualitäten, Netzwerkarbeit, gute PR-Strategien, Playlist-Pitching, Community-Management und ja, ein flexibles Tätigkeitsangebot. Tatsächlich greifen die meisten KünstlerInnen und Bands nach wie vor auf den Support von Labels, also auf deren Expertisen, Erfahrungswerte, nicht zuletzt deren Startkapital zurück. Obwohl heute theoretisch alles im DIY-Verfahren möglich ist, sind Partnerschaften natürlich immer noch gewissermaßen das A und O. Das sieht auch Anna Groß so. Sie ist Sprach-, Musik- und Kulturwissenschaftlerin und betreibt an der Seite von Rainer Scherer seit 2011 das feministische Label Springstoff. Im Thema Takt-Podcast hat sie im August letzten Jahres folgenden Take gemacht.
Also wenn mich Leute zum Beispiel heute fragen, warum soll ich eigentlich ein Label haben, würde ich immer sagen, damit du ein Team hast. Also du kannst das alles alleine machen. Ganz viel von diesen Sachen kannst du, ne, ist Social Media mal alles möglich, Streaming, du kannst dich bei den DSPs selber melden, du brauchst das alles nicht mehr. Es gibt total viele gute Agenturen oder eben auch Zwischenanbieter, bei denen du dich melden kannst. Auch du wirst von Leuten supported, wo man sagt, ja, wir brauchen mal gar kein Label mehr eigentlich. Trotzdem ist es gut, ein Team zu haben ab einem gewissen Punkt, um Feedback zu bekommen und auch um Leute zu haben, die auch für dich arbeiten. Weil als Künstlerin und Künstler bist du halt darin, gut Musik zu machen im besten Fall. Also im besten Fall bist du gut darin, Musik zu machen. Und im allerbesten Fall kannst du dich auch noch komplett selber vermarkten, kannst dich selber organisieren und so weiter. Aber im allerbesten Fall für den Künstler oder die Künstlerin hat so ein Team um dich herum, was sich um diese ganzen Sachen kümmert. Und wenn du als Label, so wie Springstoff, irgendwie seit 2003, 2004 auf dem Markt bist, dann haben wir eine Expertise, die dich einfach nochmal in andere Bereiche bringt, als wenn du das selber machst. Mhm. Und da ist Labelarbeit dann hilfreich. Oder eben, wenn du ein Management hast, was dich wirklich zu Kontakten bringst, die du sonst nicht bekommen könntest. Oder wenn du eine Booking-Agentur hast, die dich auf Bühnen bringt, wo du halt, wenn du das alles alleine buchst, als Band oder so, irgendwann ja schon an Grenzen kommst.
Indies haben ihre Daseinsberechtigung definitiv nicht verloren und sind auf dem Papier sogar im Aufwind. Im Jahr 2023 machte Independent-Musik, also die Gesamtheit aller Artists, die über Indie-Labels veröffentlichten, plus sämtliche DIY-Artists ohne jegliche Labelbindung, laut einer Katapult-Recherche 26% aller Streams auf Spotify aus. 2017 waren das noch 13%. Wenn wir auf den deutschen Indie-Markt blicken, ergibt sich bis heute ein wahnsinnig breites, wahnsinnig vielfältiges Bild. Quer durch alle Genres und Bundesländer wimmelt es in der Draufsicht geradezu von Indie-Playern. Im Labelbereich gibt es große, traditionsreiche Häuser wie die 35-jährige Instanz City Slang, Grönland Records oder Grand Hotel van Cleef. Und hunderte kleine, romantische Boutique-Labels wie Habibi Funk Records, Glitter House, Live from Earth oder Impact Records. Die Liste ließ sich ewig fortsetzen. Und auch im Verlags- wie im Vertriebswesen sind bis heute etliche Indie-Player von Kick the Flame über Roof Music, Broken Silence, Soul Food oder Indigo im Geschäft geblieben.
Es gibt ja auch durchaus Branchenentwicklungen, die Wind in die Segel der Indies geblasen haben. Stichwort Musikproduktion. Auch wenn das ein profanes Beispiel sein mag, Home Recordings und die Möglichkeit, Features flexibel online aufnehmen zu können, haben natürlich Studiokosten gesenkt. Und zumindest in der Theorie ermöglichen es die sozialen Medien ja auch, ohne jegliche finanzielle Aufwände mehr Menschen denn je zu erreichen und das sogar mit Musik, die vielleicht sogar schon seit 5 Jahren veröffentlicht ist. Apropos Musikveröffentlichung. Dafür hat es früher klare Muster gegeben. Die Abläufe waren strukturierter und sicherer planbar. Labels haben mit den immer gleichen Teams über Jahre hinweg die immer gleichen Strategien angewandt. Heutzutage verändern sich Aspekte, die du beim Releasen beachten musst, teilweise wöchentlich. Stichwort YouTube-Keywords, Stichwort Lip-Sync-Trends, Stichwort Pitching-Notes, Stichwort Spotify-Playlisten, Stichwort Instagram-Werbung. In jeder neuen Albumphase musst du neue Leute anschreiben, neue Tools nutzen und neue Marketing-Strategien entwickeln. Während die Mühlen in global agierenden Konzernen oft schleppend mahlen, können Indies durch ihre Flexibilität punkten. Kleine Häuser und Teams können sich schneller an den Puls der Zeit anpassen.
Wir haben uns im Vorfeld dieser Folge auch mit Alexander Völl kurz geschlossen. Alexander betreibt seit einigen Jahren das Record-Label und Beat-Network Block Opera. Er kennt die Indie-Branche aus dem FF und betont, was für ihn die größte Herausforderung unserer Zeit ist, das aus der Masse herausstechen.
Ist es 2025 schwieriger, ein Indie-Label am Laufen zu halten als beispielsweise im 2010? Finde ich schwierig zu beantworten, weil es für mich auf die Tatsache runtergebrochen wird, inwiefern man es schafft, sich aus dieser schieren Masse an hoher Konkurrenz, an Social-Media-Reizüberflutung und auch AI, es schafft, aus der Masse herauszustechen. Also wenn man das schafft, ist egal, welche Struktur dahinter ist, ob es ein Indie-Label ist, ob es ein Major-Label ist, dann hat man vermutlich das Momentum erreicht, dass auch der Algorithmus, der Discovery-Mode, der Radio-Funktion einem zuträglich zuarbeitet und man da auch mit sehr kleinen Teams effektiv arbeiten kann. Kreativität siegt, finde ich, und die Möglichkeiten, kreativ zu werden, mit den mobilen Endgeräten oder mit verschiedenen Tools sind unendlich.
Und weil der Puls der Zeit ja KünstlerInnen und Bands ein breites Skillset plus die angesprochene Kreativität bei der Bespielung mobiler Endgeräte abverlangt, sind PartnerInnen mit Expertise speziell auf den Feldern Vermarktung, Promotion oder Contentproduktion unentbehrlicher denn je. Die immer zahlreicher werdenden Digitalplattformen von Streaming-Anbietern bis hin zu den immer neuen Social-Media-Kanälen mit ihren jeweils eigenen Logiken und individuellen Anforderungen an Content-Formate, die erfordern Know-how. Fernab davon können Labels bis heute als Brücke in Vertriebsstrukturen dienlich sein. Diesen Aspekt hat Sydney Christensen im Thema Takt-Podcast hervorgehoben. Sydney ist Vice President beim berühmten US-amerikanischen Independent-Label Kill Rock Stars.
I think the strongest thing that a label can provide, and I could answer this completely different tomorrow, but our connections to distribution will be able to get you a distribution team not only in the country that you're from, but hopefully overseas, and get it in storefronts. It's a wild market trying to get your record into stores and even just to press it onto vinyl. Labels have these connections established already, and we know how to talk to the manufacturers, we know how to get it into stores, we know how to ship it overseas. And also, we've worked with so many different artists throughout the years. We know the different roadblocks and the different hurdles that artists will face. We've experienced nearly all of them, whereas an independent artist, every roadblock that they run into, it's like you have to reinvent the wheel a little bit, but having the team behind you, you have a bunch of different personalities that can help you troubleshoot this landscape that's really impossible to navigate.
Gerade in Zeiten, in denen sich der Musikmainstream auf TikTok-Ability konzentriert und Majors ihre Artists vornehmlich auf Social Media scouten, können Indies als kreative Katalysatoren auftrumpfen. Sie können KünstlerInnen, die sich der 15-Sekunden-Formate verwehren oder für sperrige, riskante Sounds stehen, Entwicklungshilfe bieten. Und das Feld dieser KünstlerInnen ist riesig. Selbst wenn oder gerade weil ihre Zielgruppen am Ende nur von überschaubarer Größe sind, kann eine starke Fanbindung entstehen. Im Zweifel ist eine Karriere in der Subkultur dank treuer, zahlungswilliger Crowds sogar rentabler als eine Karriere, die vor den Augen großer, flüchtiger Massen stattfindet.
Ja, zumindest innerhalb ihres jeweiligen Genres können Indies außerdem echte Gütesiegel sein. Darüber hatte Anton vorhin schon kurz gesprochen. Anders formuliert, die Unterschrift bei gewissen Häusern kann KünstlerInnen Prestige bescheren. Gerade im Zeitalter der Dauerbeschallung und allfreitäglichen Release-Flut können Indies als wertvolle Filter der Musikverbreitung dienen und sich durch ihre jeweilige Legacy ein Grundvertrauen bei Fans und KünstlerInnen erarbeiten. Sydney hat das im Talk mit Tobias Wilinski sehr eindrücklich unterstrichen.
You release Bikini Kill, Elliot Smith, Gossip, I guess everybody knows that band and Beth Ditto. How important is it for a label to have a legacy like that?
Oh man, it's incredibly important. We represent Elliot Smith still, but Bikini Kill, they started their own label and so they're doing their own thing. But so many artists will now slide into our DMs and they'll approach us with like, we're huge fans of Elliot Smith or we're huge fans of Gossip, and that's why they found us in the first place. So I think those sorts of artists have established such a fandom that artists who are looking for representation, of course, will follow where their favorite artist was represented by. So that sort of legacy is really important because we attract those fans that listen to that kind of music and those sorts of artists. And those sorts of artists stood for something just absolutely incredible that their followers like. So it just makes like this snowball effect. It's nice.
Ich kenne dieses Phänomen aus meiner eigenen Biografie als Musikfan auf jeden Fall sehr gut. Wenn Artists zum Beispiel auf Sicht Exot oder dem leider erst vor ein paar Monaten eingestellten Label Daily Concept veröffentlicht haben, war ich immer automatisch Fan.
Ja klar, ist bei mir auch so. Also wenn so KünstlerInnen bei Staatsakt, bei Euphorie, bei Bagage, bei Monkey Town gesigned werden, werde ich zumindest direkt schon mal hellhörig und bin dann meistens auch relativ schnell ein kleiner Fan von diesen Artists. Selbst das Logo von XL Recordings auf der Rückseite einer Schallplatte sorgt bei mir direkt für so positive Assoziationen.
Ja, fühle ich auf jeden Fall. Also das weltberühmte Londoner Indie-Label ist wohl so gut wie jedem Musik-Nerd schon über den Weg gelaufen. Unter anderem DXX, Tyler, The Creator und lange auch Adele veröffentlichten dort ihre Musik. XL wickelt seinen Vertrieb über die hauseigene Beggars Group ab und ist damit tatsächlich ein Indie so im ganz klassischen Sinn. Und von denen gibt es zumindest in der Champions League des Musikgeschäfts tatsächlich nicht mehr allzu viele. Der Grund dafür ist, dass die Grenzen zwischen Indie- und Major-Branche im Laufe der letzten Jahrzehnte extrem verschwommen sind. Ja, höchste Zeit, die Indie- und Major-Klischees aus deinem Intro zu widerlegen, lieber Alex. Denn die Zeiten der anarchischen DIY-Aktionen, ausgestreckten Mittelfinger- und Handschlag-Deals sind, das muss man einfach sagen, in großen Teilen der Indie-Landschaft längst Geschichte. Selbst die kleinsten Indies sind zu seriösen professionellen Firmen gewachsen und machen seriöse professionelle Firmensachen. Anna Groß von Springstoff hat da im Thema Takt-Podcast erzählt.
Also wir haben zum Beispiel damals nur Handschlag gemacht, keine Verträge. Mhm. Würden wir heute niemals so machen. Aber natürlich macht man Verträge. Natürlich macht man Sunset Clauses. Sunset Clause bedeutet, wenn du einen Künstler oder eine Künstlerin aufbaust, also du schreibst quasi in den Vertrag mit rein, du darfst gerne woanders hingehen, ab einem gewissen Punkt in deiner Karriere, aber ich verdiene noch 1 bis 3 Jahre am Ende sowas mit und das wird immer weniger. Also haben wir schon noch 20%, dann 10%, dann 5% und dann bist du auch raus aus dem Vertrag. Was bedeutet, dass die Aufbauarbeit, die man am Anfang in so einen Künstler reinsteckt, ja dann auch trotzdem noch irgendwann entlohnt wird? Weil sonst würde das niemand machen, ja. Diese ganze Arbeit, das ist, was wir vorhin schon gesprochen haben, 5 bis 7 Jahre in den Künstler erstmal investieren. Ich hatte diesen Begriff bis zu dem Zeitpunkt noch nicht gehört. Dann habe ich ihn gelernt, learned the hard way, aber genau so Sachen zum Beispiel. Also, dass wir einfach mit Verträgen arbeiten, das ist eine Sicherheit in beide Richtungen, dass wir aber auch keine Verträge einfach hinklatschen und die Künstler lassen das unterschreiben, sondern durchsprechen, was steht denn eigentlich in dem Vertrag drin, was bedeuten diese einzelnen Punkte für dich, was bedeuten die für uns als Label, warum machen wir das? Okay, du willst den Vertrag nicht unterschreiben, ist okay, dann müssen wir die und die Punkte rausnehmen und so, dass man das halt auch wirklich miteinander bespricht.
Wir halten fest, Indies haben gelernt, sich abzusichern. Zum Beispiel für den Fall, dass Artists an einem bestimmten Punkt ihrer Karriere von Major-Labels abgeworben werden. Und zwar schlimmstenfalls genau dann, wenn sich die jahrelang investierte Aufbauarbeit, die ein Indie-Label für einen Act geleistet hat, endlich anfängt auszuzahlen. Viele Artists müssen die vermeintliche Moralfrage Indie oder Major in 2025 für sich aber sowieso nicht mehr eindeutig klären, weil es etliche Modelle unterschiedlichster Ausprägungen gibt, die Halb-Indie-, Halb-Major-Karrieren zulassen. War der Begriff Indie ursprünglich politisch und ästhetisch motiviert, ist er mit der Zeit immer weiter verwässert. Heutzutage bezieht sich Indie oft vielmehr auf eine rechtliche und wirtschaftliche Unabhängigkeit von Major-Labels oder auf eine Struktur, eine Haltung, eine Produktionsweise, ein Marketing-Signal.
Wir haben euch Alexander Völl vorhin ja als Betreiber des Indie-Hauses Block Opera vorgestellt. Zusätzlich ist er aber auch Projektmanager im Marketing bei der Sony-Tochter 4Music und damit die menschgewordene Schnittstelle zwischen Indie- und Major-Sektor.
Generell tue ich mir im Jahr 2025 sehr schwer damit, klare Einordnungen zu finden. Was ist Indie, was ist Major, was ist heutzutage Left-Field, was ist Mainstream, wo fängt der Mainstream an? Dadurch, dass wir so viele Facetten und verschiedene Möglichkeiten haben, sowas aufzuziehen, sei es in kleinen oder in größeren Teams, mit unterschiedlichsten Expertisen und Ausrichtungen, würde ich definitiv sagen, dass die Grenzen über die Jahre verschwommen sind. Aus meiner Erfahrung findet man Indie-Strukturen, sowas wie A&R-Schnittstellen oder Joint Ventures, auch bei Major-Labels. Man findet auf der anderen Seite in Indie-Strukturen auch sehr starke Expertise und Netzwerke, was vielleicht auch daran liegt, dass die Vertriebsstrukturen mittlerweile extrem runtergebrochen und vereinfacht sind und zugänglich für alle. Deswegen kann man das, glaube ich, so gar nicht mehr pauschalisieren und zeigt aber auch die große Diversität und Vielfalt, wie man heutzutage auch agieren kann in der Musikindustrie.
Ja, das deckt sich auf jeden Fall auch mit meinen Beobachtungen. Major-Labels bauen vermehrt Artists in ihren Reihen auf, die noch vor wenigen Jahren wegen ihrer vermeintlichen Mainstream-Untauglichkeit oder Experimentierfreude eher im Indie-Sektor verortet oder gesigned worden wären. Gleichzeitig sind etliche hybride Modelle unabhängiger KünstlerInnenschaft entstanden, die in selektiven Partnerschaften nach dem Best-of-Both-Worlds-Prinzip mit den Majors verknüpft sind.
Viele kommerziell erfolgreiche Artists, die bei zum Teil selbst gegründeten Indie-Labels unter Vertrag stehen und auch ganze Indie-Labels im Kollektiv, haben Vertriebsdeals mit Majors oder deren Töchtern abgeschlossen. Eine riesige Community von unabhängigen Musikfirmen nutzt also längst die Vertriebsdienste großer Musikunternehmen und deren Töchter wie The Orchard, ADA oder Virgin. Sie behalten dann die Rechte an ihrer Musik, erhalten geringere Finanzspritzen als bei Major-Labels, produzieren selbst und bleiben künstlerisch weitgehend unabhängig, aber sie delegieren eben die Distribution an den Major-Partner, um größere Reichweiten zu erzielen und logistische Aufwände zu reduzieren, die sie im Zweifel gar nicht stemmen könnten. Ein prominentes Beispiel wäre Billie Eilish. Sie hat ihr Debütalbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go beim Indie-Label Darkroom veröffentlicht, hat es aber vom Universal-Sublabel Interscope Records vertreiben lassen.
In Deutschland wiederum sind vielleicht Anne Mai Kantereit ein gutes Beispiel. Die haben die kreative Kontrolle über ihre Musik behalten und dafür das Label Anne Mai Kantereit Records angemeldet. Und doch sind sie bei Universal im Vertrieb. Um die Liste fortzusetzen, reicht ein kurzer Blick in den Plattenschrank. Auf etlichen Backcovers der jüngsten Vergangenheit steht kleingedruckt sowas wie Eklat Tonträger distributed by Warner Music Group Germany oder Aslax distributed by Urban, a division of Universal Music GmbH oder The copyright of this recording is owned by Jochens kleine Plattenfirma im exklusiven Vertrieb von Warner Music Group oder Soulforce Records GmbH in Kooperation mit BMG Rights Management GmbH.
Ein anderes bewährtes Modell sind Joint Ventures, also Augenhöhe-Partnerschaften zwischen Indie-Artists, Camps oder Labels mit Majors. Ich denke hier zum Beispiel an die Kollaboration zwischen Tim Tautorat oder Stickle mit 4Music. In Joint Ventures werden Verantwortung und Einnahmen geteilt. Beide Parteien haben innerhalb der Partnerschaft Mitspracherecht in geschäftlichen und kreativen Entscheidungen und bringen unterschiedliche Ressourcen ein. In solchen Konstrukten können nominelle Indie-Player auf Major-Budgets oder internationale Netzwerke des großen Partners zurückgreifen. Und das ohne im klassischen Sinne bei Major angestellt zu sein.
Ja, Major-Investments in Indie-Player können sich aber auch offensiver und zu Teilen, ich nenne es mal weniger kooperativ gestalten, nämlich in Form von Beteiligungen oder kompletten Übernahmen. Nach VOT-Definition verliert ein Indie dann seinen Status als Indie, sobald ein Major mehr als 49,9% der Stimm- oder Eigentumsrechte an dem Label hält. Viele Indie-Player bewegen sich heutzutage recht nah an dieser festgeschriebenen Grenze. Und oft verlaufen majorseitige Übernahmeprozesse fließend. Das beste Beispiel aus der letzten Zeit ist die Eingliederung des Labels Pias in den Universal-Kosmos. Das einstige Indie-Label und Vertriebskonglomerat ist zuerst eine relativ vage globale Partnerschaft mit Universal eingegangen. Irgendwann hat Universal 49% der Pias-Anteile gekauft und weniger Jahre später folgte die komplette Übernahme.
Und damit eine komplexe Kettenreaktion, weil Pias wiederum die Vertriebsmutter von etlichen kleineren Indies ist, die dann alle kollateral von Universal geschluckt wurden und quasi aus Versehen zu Major-Playern geworden sind. Ähnlich lief es beim Music Holding Service Downtown, das von Virgin Music aufgekauft wurde und an das ebenfalls etliche Indies angedockt waren. Dadurch hat Universal, zumindest in der Theorie, Zugang zu wahnsinnig vielen Daten aus dem Indie-Sektor gewonnen. Vermutlich schlägt die Causa dieser Tage gerade deshalb auch außergewöhnlich hohe Wellen in der Branche.
Ja, mit dem Downtown Universal Deal beschäftigt sich seit Mitte Juni 2025 auch das EU-Kartellamt. Kürzlich haben sich zudem mehr als 200 GeschäftsführerInnen, GründerInnen und VertreterInnen von Indie-Musikfirmen aus aller Welt, darunter auch Impala-Vorstandsvorsitzende Helen Smith, an die EU-Kommission gewandt. Sie alle empfinden den Downtown Virgin Deal als, Zitat, ernsthafte Bedrohung für den Wettbewerb, die Innovation und das Wachstum der europäischen Musikindustrie. Impala warnte im Juni 2025 in einem Schreiben auf seiner Website vor den Folgen des Zukaufs und einer drohenden Zweiklassengesellschaft im Streaminggeschäft.
Thema Distribution. Laut einer Untersuchung des Blogs Water and Music aus 2020 sind nur noch ein Drittel der weltweiten Musikvertriebe wirklich komplett von den Majors unabhängig. Ein prominentes Beispiel aus diesem Bereich ist die AWAL-Geschichte. Das war mal ein Indie-Distributor, wurde 2021 aber von Sony Music gekauft. Spannenderweise wirbt AWAL auf seiner Website weiterhin mit dem Slogan Powering Independent Artists.
Ja, man könnte behaupten, das ist so ein klassischer Fall von Indie-Washing. Diese sehr gute Wortschöpfung stammt übrigens von VUT-Vorstandsmitglied Birte Wiemann und bringt, ja, wie ich finde, eine interessante Entwicklung auf den Punkt. Und zwar, dass Indies und Majors sich verzahnen und befruchten und das nicht nur auf rein wirtschaftlicher Ebene, sondern auch auf einer ästhetischen Ebene oder anders und etwas kritischer formuliert, Majors und an Majors gebundene KünstlerInnen und Bands kokettieren mit einem gewissen Indie-Mindset oder auch Charme, ohne tatsächlich Indie zu sein.
Ja, ich habe ein Interview mit der Musikerin Albertine Sarges gelesen, das ich sehr spannend fand. Sie beschreibt Indie darin als eine Art Etikett, als Illusion, mit der sich Musik besser verkaufen lässt, weil Indie, Zitat, Freiheit, Wildheit, Jugend, ein lustvolles Leben verspricht. Sarges behauptet, dass dieses Versprechen von großen Digitalplattformen marktkonform gemacht werde und Indies heute nicht viel mehr sei als eine belanglose Hülle. Ganz so negativ würde ich die Sache persönlich nicht bewerten. Ich denke eher, dass Indies und Majors mit den Jahren voneinander gelernt haben. Indie-Strukturen haben sich am Vorbild der Major-Strukturen professioneller aufgestellt. Und Majors haben sich wiederum eine Scheibe indie-esken Wagemut, indie-eske Progressivität, indie-eske Flexibilität abgeschaut. Trotzdem gibt es auch immer wieder AkteurInnen, die die Indie-Fahne mit der Konsequenz alter Tage hochhalten. Anton Teichmann vom Avantgarde-Pop-Label und Verlag Mansions and Millions agiert in seinem Berufsalltag zum Beispiel völlig autark von den Majors.
Es gibt eigentlich überhaupt gar keine Schnittstellen zwischen Major-Label-Strukturen und meinem Label. Gab mal ein, zwei KünstlerInnen, die auf einem Major-Verlag gesigned waren, aber auch das sind sie nicht mehr. Und sonst gibt's gar keine und das ist auch ganz okay so. Kann natürlich passieren, dass auch irgendwann mal mein Vertrieb von einem Major-Label gekauft wird. Das passiert ja gerade gerne und sehr viel. Aber ja, bis dahin erstmal nicht.
Anton ist natürlich auch jemand, der wahnsinnig viele Dinge selbst in die Hand nimmt, quasi ein DIY-Tausendsasser. Er ist Label- und Verlagschef, ist Festivalveranstalter, ist Mitinhaber der KünstlerInnen-Management-Agentur AOK und zudem bestens in die internationale Indie-Szene vernetzt. Ich denke, Anton ist ein Paradebeispiel dafür, wie sich Indie-Player heutzutage smart in Stellung bringen können, nämlich als hybrid agierende, individuell auf den jeweiligen Artist eingestellte und maximal anpassungsfähige Wunderwaffen.
Birte Wiemann vom VUT hat in einem Interview mit Backstage Pro, auf das wir während unserer Recherche gestoßen sind, ein sehr, sehr schönes Bild gezeichnet und das zitiere ich mal. Wir Indies sind Innovationsmotoren. Gerade unsere kleinen, sehr flexiblen Strukturen machen schnelle Reaktionen und Anpassungen möglich. Wir sind ein bisschen wie Asterix und Obelix. Nur weil die Römer überpräsent sind, heißt es noch lange nicht, dass wir nicht noch den einen oder anderen Zaubertrank im Schrank haben. Ich übersetze das mal so. Die Indie-Player von heute sollten sich ein diversifiziertes Geschäftsmodell aufbauen. Und das schon deshalb, weil Streaming-Einnahmen alleine in der Regel keine 3 und erst recht keine 10 Familien ernähren werden. Viele Indies, auch viele, die hier heute schon erwähnt wurden, haben sich längst alternative Einnahmequellen erschlossen.
Sie kombinieren ihre Labelarbeit mit Managementangeboten, Verlags- und Sync-Tätigkeiten, eigener Merch-Produktion, Booking-Armen oder ja, Event-Kuration. Bubak ist zum Beispiel ein Label, eine Booking-Firma, eine Management-Agentur in einem. Audiolied hat sich über die Jahre vom Label zum Verlag, zum Merchandise-Händler, auch zur Konzertagentur skaliert. ja, ebenfalls erwähnenswert. Es entstehen gerade überall in der Branche spannende Modelle, die beweisen, dass die Zukunft der Indies vor allem in der Verknüpfung der Bereiche DIY und Auftragsarbeit liegt. Und auch in der Öffnung der Genregrenzen, von denen sich ein Gros der Indie-Player ja früher häufig freiwillig hat eingrenzen lassen.
Ja, was wir aktuell sehen, ist eigentlich so folgende Entwicklung. Je flexibler oder auch je findiger Indies ihre Service-Portfolios halten und je differenzierter Artists entsprechende Services dann auch beziehen können, desto besser. Blicken wir zum Beispiel mal auf den Labelsektor. Der Support von so einem Label kann sich auf den gesamten Produktionsprozess, zum Beispiel von einem Album, erstrecken oder eben nur auf Teilbereiche oder zeitlich eingrenzbare Phasen in diesem Prozess. Manche Künstler brauchen vielleicht ausschließlich Support im Vertrieb, andere brauchen maßgeschneiderte Strategien für Social Media, wieder andere einen Sparringspartner im kreativen Prozess. Viele Artists, speziell aus der kommerziellen Mittelklasse der Szene, haben heutzutage kein Management, obwohl sie vielleicht eigentlich eins gebrauchen könnten. Das ist dann eine Aufgabe, die zunehmend labelseitig übernommen wird. Nämlich indem zum Beispiel sogenannte Label-Services angeboten werden, die Artists dann buchen können, ohne automatisch direkt beim Label zu signen.
Dass eine Verknüpfung aus Management, Label und Verlagstätigkeiten plus X unter einem Dach sehr erfolgreich sein kann, sehen wir zum Beispiel am nahezu 360-Grad-Modell Bamboo Artists aus Berlin. Die spielen als Indie in der deutschen Major Liga und haben Shiagu 01099 oder Zartmann sogar im Ausland erfolgreich gemacht. Apropos 360 Grad. Als wir uns in die Recherche dieser Folge gestürzt haben, sind wir auf der Seite unseres Medienpartners, der Musikwoche, auf eine interessante News gestoßen. Beziehungsweise auf ein sehr spannendes, neuartiges Businessmodell. Sarah Torchani, Feline Moje und Katharina Adler haben kürzlich das Unternehmen ATM gegründet. Die drei sind angetreten, um, Zitat, Artist-Entwicklung, strategische Beratung, Labelarbeit, Live-Produktion und Partnerschaften mit Marken neu zusammenzudenken.
Um noch besser zu verstehen, was künftig im Kosmos ATM passieren wird, haben wir Feline Moje direkt mal kontaktiert und mit Fragen überschüttet. Felines Antworten machen deutlich, wofür ATM in Zukunft stehen soll, nämlich für Skill-Kompression und maximale Variabilität.
Wir haben gemeinsam gegründet, weil jeder einzelne von uns über Expertise in einem Teilbereich verfügt, den die jeweils andere eben gar nicht abdeckt. Und das machen wir jede von uns schon in etwa 10 Jahre oder sogar mehr. Katharina ist im Live-Bereich tätig, Sarah im Bereich Brands als Creative Director und aber auch Managerin. Und ich decke eben den Recorded-Bereich ab, auch mit Management-Background. Und ja, gemeinsam glauben wir, dass wir Künstlerinnen und Bands einfach ein spannendes, aber auch sehr belastbares Setup bieten können, das sie bei uns bedarfsgerecht abrufen können.
ATM sind also eine Art Universal-Joker, den Artists ziehen können, wenn ihnen die Dinge in heißen Karrierephasen gerade mal wieder über den Kopf wachsen.
Also ATM ist eine Serviceagentur, aber eben auf Management-Level. Das bedeutet, dass wir Künstlerinnen-Teams quasi passgenau bei ihren Projekten unterstützen können, bei denen sie einfach zusätzliche Expertise benötigen. Das kann dann gehen von Live- und Produktionsberatung bis hin zu Creative- oder Kampagnenstrategien und eben aber auch von reiner Beratungsleistung bis hin zu Hands-on-Support. Das ist eine projektweise Arbeit. Wir haben einfach beobachtet und erlebt, dass Künstlerinnen, Teams und Bands in ihren Hochphasen, also wenn ein Album kommt, Singles released werden, die Live-Planung losgeht, dann irgendwann auch Ticketvorverkauf, Touring, Markenkooperationen in bestimmten Fällen dazukommen, die Merch-Produktion angeschoben wird und. Also da passiert ja meistens einfach alles auf einmal. Und da muss man sich eigentlich jedes Mal vorstellen, das ist wie so ein kleines Festival, was dann da so Kleinstunternehmen eigentlich auf die Beine stellen. Und gerade die Märkte Live und Recorded werden immer komplexer und stellen die Teams natürlich auch vor neue Herausforderungen. Naja, und in diesen Phasen hat man eigentlich selten ausreichend Hände oder Köpfe zur Verfügung, um allen gleichermaßen gerecht zu werden. Und in genau diesen Momenten wollen wir eben Partnerinnen sein und uns mit unserer Expertise genau da einbringen, wo es den Teams vielleicht fehlt oder wo sie es zumindest nicht abrufen können in dem Umfang.
das richtet sich an Teams, die sich da einfach dann breiter aufstellen wollen. Und denen greifen wir dann sozusagen unter die Arme, aber eben projektweise. Das ist dann nicht immer gleich 360 Grad und für immer, sondern da geht es wirklich dezidiert um den Bedarf, der in einem Team von KünstlerInnen, Band, Management eben gerade da ist.
Ja, ATM können sicherlich auch ein Vorbild sein für neue Kräfte in der Branche. Und das nicht zuletzt, weil sie natürlich auch eine Schnittstelle sind zwischen Major- und Indie-Projekten. Und hier wird die innovative Verzahnung zwischen Indies und Majors frei nach dem Motto Imagine Togetherness wie selbstverständlich praktiziert.
Wir arbeiten mit allen Seiten, in Anführungszeichen gesprochen, wenn es überhaupt Seiten gibt, sehr gerne und auch gut zusammen. Ich persönlich glaube, dass diese Indie versus Major-Diskussion grundsätzlich viel mehr im Label- und Verlagsbereich stattfindet und da angesiedelt ist und auch herkommt und an vielen Stellen auch einfach veraltet ist. Es gibt so viele Beispiele, bei denen unabhängige Strukturen von etablierter Major-Power profitieren können und andersrum aber eben auch die eher starren Major-Konstrukte daran gut tun, mit unabhängigen, agilen Zellen zu kooperieren, die irgendwie kleiner sind, wo es irgendwie nicht so viel Policy gibt und so weiter, um am Ende dann eben hoffentlich immer das Beste oder das Meiste oder was auch immer das Ziel ist, für die KünstlerInnen und Bands herauszuholen.
Fernab von großen und kleinen Kollaborationen mit Majorhäusern sind Indie-Player in Deutschland, aber auch weltweit, bereits sehr, sehr gut über existierende Netzwerke miteinander organisiert. Schon allein im Verband Unabhängiger MusikunternehmerInnen, kurz VUT, haben sich insgesamt 1200 Mitglieder aus den Bereichen Label, Verlag und Vertrieb, aber auch immer mehr KünstlerInnen, die sich selbst vermarkten, vernetzt. Zusammen mit dem Bundesverband Musikindustrie, dem Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft, dem Verband Deutscher Musikverlage, dem Bundesverband Live-Musikkommission, dem Interessenverband Musikmanager und Consultants und der Society of Music Merchants hat der VUT das Forum Musikwirtschaft ins Leben gerufen, um mehr politische Schlagkraft zu entwickeln.
Gleichzeitig ist der VUT Mitglied im europäischen Indie-Verband Impala, der wiederum Teil des weltweiten Verbandes WIN ist. Wir haben schon vor einigen Monaten in Episode 3 herausgearbeitet, warum Merlin, die globale Lizenzagentur für Independence, so dermaßen wichtig für den Erhalt der Indie-Landschaft ist. Spannenderweise sind wir wenige Tage vor Aufzeichnung dieser Episode bei Music Business Worldwide auf einen ziemlich aktuellen Kommentar von PR-CEO und Ex-Impala-Mitgründer Kenny Gates gestoßen. Er behauptet, Impala habe sich von einem proudly pro-independent Buddy zu einer Anti-Major-Clique entwickelt und in seiner Arbeit zuletzt vielfach die falschen Schwerpunkte gesetzt.
Ja, statt sich beispielsweise, wie aktuell, haben wir ja gerade schon darüber gesprochen, gegen die geplante Übernahme von Downtown Music durch Universal, zu dem Pias ja inzwischen auch gehört, einzusetzen, müsse Impala die Zeichen der Zeit erkennen und aufhören, seine Hauptfeinde in den Majors zu erkennen. Die wirklich großen Fische seien, so sagt es Gates, Big-Tech-Konzerne. Statt Indie- versus Major-Debatten zu führen, müsse es zum Beispiel darum gehen, Lösungen für den Value-Gap im Bereich von Kurzform-Videos zu fokussieren oder darum, den wachsenden Einfluss von Venture Capital und Private Equity auf die Rechte- und Vertriebslandschaft einzudämmen. Oder um die anhaltenden Bedrohungen des Urheberrechts und natürlich auch um künstliche Intelligenz.
Seien wir an dieser Stelle ehrlich. In herausfordernden Zeiten wie unseren kann es selbst AkteurInnen, die im Indie-Bereich so gut wie alles richtig machen, passieren, dass sie es nicht schaffen, finanziell komplett autark über die Runden zu kommen. Das Beantragen von Fördergeldern wurde in Teilen der Indie-Landschaft lange Zeit zumindest kontrovers diskutiert. Wer stolz darauf ist, unabhängig von Majors zu agieren, will im Zweifel ja auch unabhängig vom Staat sein oder ja, zumindest so unabhängig wie möglich.
Gegenbeispiele gab es da allerdings natürlich auch immer, gerade bei Labels, die trotz Indie-Status recht Mainstream-fähige Artists im Portfolio hatten. Da war es eigentlich, seitdem ich denken kann, üblich, dass auch Förderungen beantragt wurden. Allerspätestens in der Zeit der Pandemie waren dann aber doch deutlich mehr Häuser mindestens übergangsweise auf Unterstützung angewiesen. Zwischen Sommer 2020 und Sommer 2023 wurde das Förderprogramm Neustadt Kultur zum Rettungsfallschirm etlicher Indies und speziell Labels. Es querfinanzierte Albumkampagnen und Events, ermöglichte sogar kleinen Labels den Luxus, angedockte DienstleisterInnen mit fairen Löhnen statt mit Freundschaftspreisen zu vergüten und ist inzwischen leider ausgelaufen. Seit einigen Monaten ist die harte Realität zurück. Über die Initiative Musik können Labels zwar weiterhin finanzielle Unterstützung beantragen. Die Eigenanteile, die Indies bei Antragsbewilligung stemmen müssen, sind jetzt aber wieder genauso hoch wie vor Corona.
Anschubförderungen sind für die Indie-Branche in 2025 essentieller denn je. Schon allein, um Risiken auszuhebeln. Sollten sie eines Tages ausbleiben, hätte das massive Auswirkungen auf die Vielfältigkeit der Musikwelt. Dann bliebe es ja vermutlich fast ausschließlich den Majors vorbehalten, das Wagnis, Newcomer in den Aufbau einzugehen. Überhaupt kann die Politik natürlich großen Einfluss auf die Zukunft der Indie-Landschaft nehmen. Bürokratieabbau, vereinfachte Antragsverfahren, ein konsequenterer Wettbewerbsschutz, Urheberrechtsanpassungen, höhere Fördermittel oder gar Mikrofonds, zum Beispiel Zuschüsse für Labelgründungen, würden sicherlich viele Player zu neuen Gründungen motivieren.
So, das war mal wieder sehr viel Input in einer sehr langen Folge. Danke an alle, die bis hierhin am Ball geblieben sind. Eine Sache ist bis hierhin vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen. Indie-Akteurin zu sein, bedeutet heute wie damals, trotz großer Verantwortung hart um sein Geld kämpfen zu müssen. Indie war schon immer auch Herzensangelegenheit, Liebhaberei, Idealismus und viel Arbeit in Kombination mit wenig Sicherheit. Zum Glück gehen trotzdem viele Player bis heute das Risiko ein, sind die Indies doch immer noch sehr wichtige Kulturträger und kulturpolitisch relevante Akteure. Die alten Indie-Stereotype sind derweil in den meisten Fällen längst überholt und überschrieben. Indie ist heute eher ein Ethos, eine Haltung und immer weniger eine strikte Abgrenzung zu den Majors. Schon allein, weil etliche Indies mit Major-Ressourcen agieren, während Majors bewusst Indie-Ästhetiken übernehmen, um glaubwürdiger oder nahbarer zu wirken.
Ja, Indies gegen Majors, das ist also schon lange nicht mehr das eingangs beschworene Duell Kunst gegen Kommerz. Auch wenn die kreative Kontrolle vielerorts bei den Indies bleibt, können und wollen viele kleine Häuser schließlich nicht auf die kommerzielle Infrastruktur der großen drei verzichten. In der Bilanz ist das, ja, wie wir gesehen haben, meistens mehr Win-Win als Win-Lose-Situation. Dogmatismus wird die Indie-Branche der Zukunft kaum am Leben halten, zumal, ja, wie vorhin eben von Kenny Gates kontrovers skizziert, die Zeichen der Zeit sowieso ganz neue Baustellen eröffnen. Es braucht neue Impulse, neue Geschäftsmodelle, neue Label plus X-Modelle oder eben neue AkteurInnen der Marke ATM. Indies müssen sich auf die große Stärke besinnen, die sie vor vielen Jahrzehnten zu einer festen Säule der Musikbranche gemacht haben. Maximale Flexibilität, kurze Dienstwege, Wagemut als Strategie.
Ja, und damit sind wir, wie bei jeder Deep Dive-Folge, bei unserer Lieblingskategorie angekommen, nämlich bei der guten Nachricht. Und die, lieber Alex, hast du heute mitgebracht.
Ja, und die dockt diesmal an unsere Episode 9 und damit an den Live-Sektor an. Chiagu hat bei Instagram bekannt gegeben, dass er bei seinen Open-Air-Shows künftig mehr Inklusion ermöglichen und separate Ruhebereiche für Teile seiner Fanbase schaffen will. Generell habe ich den Eindruck, dass dieses Thema gerade irgendwie präsenter wird im öffentlichen Raum. Chiagu hat jetzt zum Beispiel wortwörtlich geschrieben: Aufgepasst für schwangere, neurodivergente Menschen oder alle, die aus anderen Gründen nicht im Moshpit sein können, gibt es bei meinen Open Airs einen ruhigen Bereich. Dort herrscht auch Rauch- und Saufverbot. Fans können sich dort einfach nur auf die Musik konzentrieren. Ja, Chiagu ist jetzt, wie wir in der vorvorletzten Folge ja auch herausgearbeitet hatten, bei Weitem nicht der erste Artist, der eine solche Idee hat und auch umsetzt. Wir erinnern uns an Iggy Mel, der das beispielsweise schon vor ihm praktiziert. Ja, es entsteht gerade schon irgendwie der Eindruck, dass das Thema präsenter wird, dass plötzlich Tagesschau-Kacheln kursieren und so. Und das ist natürlich super, weil das Thema Inklusion im Live-Geschäft, im öffentlichen Raum dadurch einfach mehr Sichtbarkeit erlangt.
Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne, gute Nachricht. Leute, das war's mit der 12. Folge Reeperbahn Festival Deep Dive. Danke, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Wir freuen uns wie immer wahnsinnig über euer Feedback, über eure Nachrichten auf den Social-Media-Kanälen des Reeperbahn Festivals oder eben per Mail an deepdive@reeperbahnfestival.com, alles klein und zusammen. Vielen Dank natürlich auch an die Gäste dieser Folge, also an Anton Teichmann, Feline Moyer und Alexander Völl. Und natürlich an Tobias Wilinski vom Thema Takt Podcast, der uns ganz großzügig Zugriff auf die Interviews mit Sydney Christensen und Anna Groß gewährt hat. Shoutout an dieser Stelle an Tobias. Und natürlich an dich, liebster Alex.
Und an dich, liebe Lina Burghausen. Reeperbahn Festival Deep Dive ist ein Podcast der RBX GmbH und wird präsentiert von Musikwoche. Redaktion und Recherche Lina Burghausen und Alex Barbian. Produktion, Produktionsdesign und Vermarktung Christina Schäfers, Luisa Blotzki, Lou Böhm und Michael Götting. Studio German Wahnsinn. Shoutout Hajo. Mit besonderem Dank an den Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Wir hören uns bald wieder hier bei Reeperbahn Festival Deep Dive. Macht's gut, bis bald.
Tschüss.